Was machst du, wenn dir die Freude fehlt? Wenn so ein triester Alltagsgrau verregnet, wenn irgendetwas, wenn du was brauchst, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt was machen. Was hast du da für Strategien? Ist es ein Video, Film oder ein gutes Essen oder ins Theater gehen oder ausschlafen einfach, sich aufs Fahrrad setzen, irgendwo hinfahren oder eine Stadtrundfahrt machen? Was brauchst du? Was hast du für deine Seele? Welche Strategie hast du, um dich aus so einem leicht depressiven Loch rauszuholen? Wir Menschen haben, glaube ich, die verschiedensten Strategien uns angewöhnt, um uns gute Laune zu verschaffen, um uns Freude zu suchen, weil wir das brauchen einfach. Und es gibt Dinge, die lebensnotwendig sind. Das beschreibt ja die Bibel als Bios, also der biologische Mensch, der braucht Dinge, auf die wir einfach nicht verzichten können. Ja? Trinken zum Beispiel ist wahrscheinlich das Wichtigste. Denn 3 Tage schafft der menschliche Körper ohne Flüssigkeit auszukommen, am vierten Tag stirbt er, der Körper. Das kann er nicht. Nahrung ist auch ganz wichtig. Allerdings gibt es Forschungen, dass der menschliche Körper wahrscheinlich bis zu 70 Tage ohne Nahrung, ohne feste Nahrung auskommen kann. Erst dann wird es lebensgefährlich. Schlaf. Dauerhafter Schlafentzug kann lebensbedrohliche Konsequenzen haben. Und da gibt es viele andere Sachen. Es gab ja mal Forschungen, die das amerikanische Militär nach dem Krieg, glaube ich, durchgeführt, nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt hat, wo Babys die Zuwendung entzogen wurde, die gestorben sind. Also wir Menschen brauchen, wir brauchen Zuwendung. Wir brauchen andere um uns, die wir lieben können und von denen wir geliebt werden. Wir brauchen einfach Dinge, die uns Freude geben, die unser Herz erfüllen. Und heute möchte ich aus dem Johannesevangelium lesen, und zwar eine Geschichte. Johannes Kapitel 4. Also John Chapter 4. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 26. Nur kurz zur Vorgeschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er schickt sie in die Stadt, um Essen zu holen. Der interessante Beisatz, den man sich einfallen lassen kann: 12 Männer gehen los, um für 13 Essen zu holen. Also gut, warum auch immer, sie sind alle 12 sind sie los. Wahrscheinlich waren sie einfach hungrig. Und die Freude, wenn man hungrig ist, jetzt kriege ich gleich was zu essen, ich kann mir jetzt selbst was holen, was aussuchen, ist wahrscheinlich so groß gewesen für die 12 Apostel, dass sie jetzt alle gleichzeitig losgelaufen sind, um sich Essen zu holen. Und Jesus alleine setzt sich an einen Brunnen. Und das war ein ganz berühmter Brunnen. Den hat der Stammvater Jakob seinen Kindern, seinem Volk überlassen. Und dort trifft Jesus eine Frau. Und ich lese jetzt mal die Geschichte vor. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden und in das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Da sind so viele interessante Dinge drinnen in diesem Abschnitt, die man kurz beschreiben könnte. Was wahnsinnig interessant ist, die Frau sagt zu ihm im Vers 12, bist du denn mehr als unser Vater, unser Stammvater Jakob? Jesus hätte ja sofort antworten können, ja, ich bin mehr, ich bin der Sohn Gottes. Aber das hätte die Frau nicht fassen können. Das hätte sie völlig überwältigt. Und Jesus in seiner Demut weicht der Frage aus und redet von etwas anderem. Das ist auch etwas, was wir so lernen können von unserem Herrn, wie man auf Fragen antwortet. Auch wenn man sich im Recht sieht und wenn man weiß, ja, so ist es jetzt, aus Liebe zu dem anderen, wie man rangeht an eine Sache und wie man antworten kann. Aber die Frage, die hier ist, ist eine ganz andere. Die grundlegende Frage, die gestellt wird. Es geht um Wasser. Es geht um das Bedürfnis, um tägliches Bedürfnis, unseren Durst zu löschen. Und der Mensch hat Durst. Der eine mehr, der andere weniger. Das Wasser, wir sollen ja so zwei Liter pro Tag, anderthalb mindestens, trinken, damit unser Körper gut funktioniert. Aber es gibt einen ganz anderen Durst in uns. Das ist dieser Durst unserer Seele. Der Durst nach Anerkennung, der Durst nach Liebe und nach Zuwendung. Und das ist eben im Griechischen wird das übersetzt mit Zoe. Das ist dieses Grundbedürfnis und des seelischen Menschen, des geistlichen Menschen. Und das kann eben nur Gott stillen. Das kann nur von Gott kommen. Das Problem, das die meisten Menschen haben, ist, dass sie das Biologische und das Geistliche verwechseln. Und so viele Dinge werden gemacht, um dieses geistliche Bedürfnis zu stillen, aber es funktioniert nicht. Ist unvergleichbar mit dem, wenn du sehr durstig bist und du gehst hin und trinkst Cola oder Fanta, Sprite, irgend so ein Zuckerwasser. Ist mal einen kurzen Augenblick der Durst gelöscht, aber dann wird man noch durstiger, weil es zuckerhaltig ist. Und ähnlich ist es mit den Dingen, wenn wir durstig sind, unsere Seele durstig ist und wir sie mit den falschen Dingen stillen, dann werden wir davon noch durstiger. Alkohol ist jetzt ein Beispiel, ja? Kein Mensch wird als Alkoholiker geboren. Das gibt's nicht, sowas. Aber man hat so gerade in den jungen Jahren, ich habe ja damals auch so mit 16, 17 mal das erste Mal ein bisschen angetrunken gewesen und es hat ein gutes Gefühl gegeben, ja? Nicht stockbesoffen zu sein, aber leicht angetrunken, man traut sich mehr, man ist gesprächiger, man traut sich mehr mitzuteilen in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft mit anderen und es macht Spaß. Und man macht es beim nächsten Mal wieder, man trinkt etwas und es macht wieder Spaß. Und das führt leider sehr häufig dazu, dass Menschen abhängig davon werden. Ja? Alkohol hat eben diese Eigenart, dass er den Menschen abhängig macht, dass der Körper abhängig davon wird. Deswegen ein guter Umgang mit dem Alkohol zu haben, zu sagen, das ist ein Genussmittel, es ist schön, Gott hat es gegeben, Jesus hat Wein zu Wasser verwandelt, Wasser zu Wein verwandelt, aber es kann auch dazu führen, dass man in Abhängigkeit kommt. Noch schlimmer ist es bei Drogen. Machen Menschen auch, um sich besser zu fühlen, ja? Wegzugehen, in den Club zu gehen und tanzen und mit anderen Menschen auf der Tanzfläche zu stehen und da rumzuflippen und diese Musik sich reinzudröhnen, aber irgendwann reicht das nicht mehr und man schupft sich irgendwelche Pillen rein. Und dann hat man noch ein besseres Gefühl und kann die ganze Nacht durchtanzen. Und hat das Gefühl gehabt, ja, das habe ich jetzt gebraucht. Die ganze Woche habe ich gearbeitet, aber Samstagabend, da habe ich dieses besondere Gefühl gehabt. Menschen machen das wieder und wieder und wieder und kommen dann in eine Abhängigkeit. Aber da gibt es auch Menschen, die sich eine Serie reinziehen, ja, Serienjunkies. Ah, so ein tolles Gefühl, diese Fernsehserie, oh, 6 Teile und das war so spitze, so toll. Und beim nächsten Mal brauchst du es wieder und noch einmal. Wieder alles nur dazu da, um ein Bedürfnis in uns für einen Moment zu stillen. Und es funktioniert für einen Moment, aber eben nicht dauerhaft. Adrenalin-Junkies gibt's, ja? Da sitzt eine ehemalige, die springt da aus dem Flugzeug raus, mit einem Fallschirm hinten drauf und fliegt da mit über 200 Stundenkilometer gegen Boden, zum Beispiel. Oder da fahren Leute nach Lauterbrunnen in der Schweiz, das habe ich im Fernsehen gesehen, ist unglaublich. Die springen mit so einem Anzug raus, der spannt sich dann auf wie eine Fledermaus, springen die Klippen runter, ich glaube, da geht's 1000 Meter runter in ein Tal hinein, vom Berg in ein Tal, aber der Berg ist eben so, dass er wirklich kerzengerade runtergeht und deswegen können die das dort machen mit so einem Anzug und die fliegen dann daraus wie ein Adler. Das ist unglaublich, das hat mit einer Drohne da hinterher gefilmt und dann am Schluss spannt er noch einen Schirm auf und landet dann sicher auf dem Feld. Ab und zu geht's daneben und derjenige zahlt dann mit dem Leben dafür. Das sind Adrenalin-Junkies, das wollen die nicht einmal machen, die brauchen das wieder und wieder, der Gefahr ins Angesicht zu schauen. Und da gibt's viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Dinge, um einfach unser Bedürfnis zu stillen. Und dann kommt dieser Mann namens Jesus zu der Frau und sagt ihr, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du nie mehr durstig sein. Boah, was ist das für ein Wasser? Was ist das Besondere an diesem Wasser? Die Frau begreift das natürlich nicht. Wer kann sowas begreifen? Du hast ja nicht einmal irgendetwas, um das rauszuschöpfen. Was wäre das jetzt für ein Wasser? Und Jesus macht dann schon in dem Gespräch einmal ganz klar, dass er etwas Besonderes ist. so dass es auch die Frau verstehen kann. Er sagt ihr aus ihrem Leben etwas. Er sagt ihr, du hast 5 Ehemänner gehabt und es sind alle 5 Ehen gescheitert. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Ehemann. Die Frau wird wahrscheinlich die Strategie gehabt haben, 5-mal war ich verheiratet, das ist jedes Mal in die Hose gegangen, beim 6-mal heirate ich jetzt nicht mehr, vielleicht klappt es dann. Vielleicht war das ihre Strategie. Aber dass Jesus hier das so sagt, ohne einen Vorwurf zu machen, ohne, da klingt kein Vorwurf, kein Richten drinnen, sondern ist einfach eine Tatsache, so ist es. Und die Frau erkennt, das kann der nicht wissen. Hier ist jemand Besonderes. Hier sitzt jemand, der wirklich etwas in der Hand hat. Und dann sieht man, wie eine Evangelistin losläuft. Die geht in ihre Stadt und die kommen wirklich alle raus zu Jesus. Die wollen den wirklich sehen und laden ihn dann ein. Und er blieb ja auch 2 Tage bei ihnen und hat dort von Gott gepredigt, von seinem Vater im Himmel gepredigt. Und die Menschen dort sind zum Glauben gekommen. Und Jesus hat eben davon erzählt, von diesem lebendigen Wasser. Ich lese jetzt noch einmal eine Verzweigstelle vor zu dem, welches oder was er mit diesem Wasser meint. Und zwar ist das jetzt Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, Vers 38 und 39. Johannes Kapitel 7, Vers 38 und 39. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also dieser Strom des lebendigen Wassers, der in einen Menschen fließt, der ihm diese Zufriedenheit gibt, der ihn in diese Position bringt, alles zu besitzen, alles zu haben, geliebt zu sein, ohne Bedürfnis zu sein, das ist nur der Heilige Geist, der das alles stillen kann. Also Gott selbst, der im Herzen des Menschen Wohnung nimmt, der ihm klar macht, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, wir werden eine Beziehung haben von jetzt an bis in Ewigkeit. Du hast Frieden gefunden. Du hast zur vollkommenen Ruhe gefunden. Das kann nur der Heilige Geist geben. Das ist das Geheimnis. Wir Menschen werden ja alle mit diesem Loch in unserer Brust geboren, geistlich gesehen. Mit diesem Bedürfnis, Gott zu suchen und Gott zu finden. Gibt es an mehreren Stellen, Prediger, Kapitel 3, Vers 11 zum Beispiel ist ein. Ja? Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Ob es ein Gläubiger ist, der zu Gott gefunden hat, oder ein Heide, der von Gott nichts wissen will. Die Ewigkeit ist in jeden reingelegt. Und so vieles passiert in dieser Welt. So viele Dinge, die Menschen machen, kann man damit erklären. Mit dieser Bibelstelle. Wo Menschen Anstrengungen unternehmen. Dinge machen, wo du dir auf den Kopf greifst. Warum denn? Doch, man kann es erklären, wenn man weiß, es ist die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und wenn er noch nicht Gott gefunden hat, dann macht dieser Mensch eben solche Dinge. Aber es ist auch der Gläubige, der in Schwierigkeiten kommen kann, geistlich gesehen. Ne? Wo Distanz zwischen ihm und Gott kommen kann. Wo man dann auch anfängt wieder, irgendwo anders zu suchen und irgendwo anders zu graben. Vielleicht könnte mich das eine Zeit lang befriedigen. Vielleicht dieses besonders gute Essen, das ich mal hatte. Vielleicht kriege ich das mal so hin und kann das dann erleben. Oder vielleicht, ich muss da wieder in Urlaub fahren. Ja? Dort war ich mal für eine Woche und das war so schön. Ich muss da wieder hin. Vielleicht kommt dieses Gefühl wieder zurück. Ist auch der Christenmensch ist nicht befreit davon, auch wenn er schon zu Gott gefunden hat, auch wenn der Heilige Geist in ihm ist, dass er dauerhaft in diesem Zustand bleibt. Optimal wäre es, aber wir Menschen biegen eben mal nach rechts ab und dann wieder nach links ab und verlieren Gott aus unserem Blickwinkel. Wir müssen immer wieder von Neuem zu ihm zurückfinden. Im Hebräer, 4. Kapitel, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen dazu, beschreibt Gott eine Ruhe, dass wir eine Sabbatruhe finden können. Und diese Ruhe geht sehr stark einher mit dem, Gott zu finden, Gott nahe zu sein. Es wird zwar schon auch beschrieben, eine Ruhe nach dem Arbeiten, ja? So wie unser Körper, unser Kopf, unsere Psyche, alles braucht eine Ruhe. Wenn wir so im Stress sind und du hast einen 8, 9, 10 Stunden Arbeitstag hinter dir oder du hast zu Hause viel zu tun, weil ein Pflegefall in der Familie oder der Haushalt oder die Kinder oder was auch immer, es gibt das Bedürfnis von uns, was wir brauchen, dass wir uns zurückziehen können, die Beine lang machen können, mal was machen für uns. Dieses Bedürfnis haben wir. Und das weiß Gott. Er hat uns ja gebaut. Und er sagt aber auch, dass wir zu seiner Ruhe finden können. Denn oft ist es so, dass wir eine Ruhe suchen und sie nicht finden. Wir wollen gerne runterkommen, wir wollen gerne entspannen und irgendetwas lässt uns in uns drinnen uns nicht entspannen. Und das ist auch oft oder hat auch oft damit zu tun, dass wir Gott nicht suchen in diesen Zeiten. Dass wir da nicht nach Gott suchen, damit wir wirklich Ruhe finden für unsere Seelen. Dass wir die Nähe zu Gott nicht suchen. Dass wir die Ruhe an falschen Plätzen suchen. Dass wir denken, jetzt brauche ich denn diesen Film, muss ich mir jetzt angucken, dann werde ich ruhig werden. Oder, was ich auch in letzter Zeit oft mache, ich muss jetzt mit dem Fahrrad da und dorthin fahren, dann werde ich die Ruhe finden. Nein, die Ruhe findet man tatsächlich im Gebet, im Bibelstudium, in Matthäusevangelium Kapitel 7, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr müde seid und beladen unter mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Danke, Marion. Genau, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das heißt, in der Nähe von Gott finden wir auch diese Ruhe. Kommen runter, unser Hunger, unser Durst wird gestillt und das möchte Gott von uns. In Offenbarung 21, Offenbarung Kapitel 21, Vers 6, Offenbarung Kapitel 21, Vers 6, steht, er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Hier sagt Jesus, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin das A und das O und ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung heißt, wir sind da, es ist in Ewigkeit geschehen und wir werden dann immer wieder zu trinken bekommen. Da wird alles klar sein, da wird es nichts mehr geben, was uns irgendwo im Weg stehen wird in unserer Beziehung mit Gott. Nichts mehr wird uns ablenken, nichts mehr wird uns abhalten davon. Und wir werden zurückschauen auf 70, 80, 90 Menschenjahre in unserem Leben und werden dann sagen, wie Paulus, nicht einmal, wie sagt Paulus so schön, nichts kann, also kein Leiden in dieser Welt kann das aufwiegen, was in Ewigkeit auf uns wartet. Also das Leiden war niemals so schlimm als das, was auf uns wartet, weil das so groß und so fantastisch und so herrlich wird, wie das bei Gott sein wird. Allein schon, dass unser tiefstes Bedürfnis hier dem Durstigen zu trinken zu geben, also dass unsere Seele gestillt wird mit allem, dass wir das bekommen, dass wir Zugang zu dieser Quelle haben als Kinder Gottes in Ewigkeit. Allein schon das ist so großartig, dass ich auch verstehe, warum die Offenbarung gar nicht das Meer ausschmückt, wie herrlich das Leben der Gotteskinder in Ewigkeit sein wird. Weil wir es wahrscheinlich eh nicht fassen könnten. Denn das, was da schon drinnen steht, was da schon geschrieben steht, übersteigt mein Denken und um das in Dimensionen zu bringen, schon bei weitem. Die Ausmaße, die Dimensionen der Stadt Jerusalem, die goldenen Straßen etc. etc. All das übersteigt das. Und deswegen hält der Heilige Geist den Ball sehr flach, zeigt eben nur relativ wenig. Das Hauptbedürfnis, das ist klar, der Durst wird in Ewigkeit gelöscht sein. Wir brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen, wenn wir eines Tages bei Gott angekommen sind. Und jedes Mal, wenn du wieder merkst in dir, dass dich etwas antreibt, dass du ein Bedürfnis stillen musst in dir, dass du die Ruhe Gottes, sagen wir mal, dass du davon abweichst, ja, dass du dringend das brauche ich oder jenes brauche ich, dann ist es zunächst mal wichtig, wieder zu Gott zu kommen. Dann ist es zunächst mal wichtig, wieder Gott von neuem zu finden, die Schrift zu lesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Da zunächst hinzugehen und dort zunächst Frieden zu finden und da diesen Kampf zu kämpfen, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen und erst dann etwas zu machen, was dir Spaß macht. Damit diese Dinge nicht die Leere in deinem Herzen auffüllen, weil die wirst du kurze Zeit später wieder wegwerfen, weil sie nichts Dauerhaftes sind. Weil dieses Loch in deinem Herzen sagt, das ist nichts, das kann ich nicht verwerten, das kann ich nicht verdauen. Ja, das muss ich so wieder ausscheiden, wie ich es raufgenommen habe. Aber das Wort Gottes, Gott selbst, das Gebet, das Gespräch mit ihm, die Beziehung mit ihm, das ist das Dauerhafte. Und das schafft Frieden in dir. Und das schafft Freude in dir. Und das sollten wir lernen und müssen wir machen. Wenn sich in dir das regt, ich brauche was, ich will, dann zunächst Gott zur Quelle zu gehen. Um bewässert zu werden. Und deswegen möchte ich abschließen mit einer Bibelstelle aus Jeremia, dem Propheten des Alten Testaments, zu einem leidenden Mann, Jeremiah, Chapter 17, 7 and 8. Jeremia, Kapitel 17, die Verse 7 und 8. Und hier sagt der Prophet, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Denn er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Die Wurzeln sind unter der Erde, das kann keiner sehen. Das ist seine Beziehung mit Gott. Dort geht er ran, da saugt er das Wasser ran. Und jetzt kommt der Ball. Denn obgleich die Hitze kommt, ja was könnte denn die Hitze sein? Schlechte Lebensumstände, Angst um den Job, Gesundheit, Probleme mit irgendwelchen Herausforderungen, sonstige Probleme, Freunde, die sich zurückziehen oder irgendetwas dergleichen. Das sind alles Dinge, die Hitze sein können. Oder ein dürres Jahr, wo man sich fragt, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Gerade in dieser Corona-Zeit, wo sich wirklich viele Sorgen machen, gerade Selbstständige, um den Job, wie das weiter werden wird, finanzielle Sorgen, Engpässe, Kredite, die zu bedienen sind, die kannst du dann nicht zurückzahlen, wenn die Einnahmen nicht da sind und so weiter. Dieser Mensch, der Gott hat, dessen Wurzeln, der unter der Erde bei Gott sind, der hat keine Angst. Der weiß, Gott hat mich gestern versorgt, der versorgt mich heute und er wird mich morgen versorgen. Er gibt mir alles, was ich brauche. Und wenn er mir Dinge wegnimmt, dann hat das seine Gründe. Und wenn er mir Dinge nicht gibt, dann hat das auch seine Gründe. Aber ich, bei Gott geht's mir gut. Wenn ich den Ehepartner, auf den ich hoffe, seit 20 Jahren nicht bekomme, dann hat das Gründe. Aber Gott wird mich trotzdem so versorgen, als ob ich einen Ehepartner hätte. Oder wenn ich keine Kinder bekommen kann. Gott wird mir das alles geben, was ich brauche. Als ob ich eine Mutter wäre oder als ob ich ein Vater wäre. Gott gibt mir alles, weil er die Möglichkeit hat. Wichtig ist nur, dass deine Wurzeln zum Bach hingestreckt sind. Dass du hinlegst und von Gott das alles rauszieht. Er will dich versorgen. Er will dir das alles geben. Er will deinen Durst stillen. Und dann kannst du alles machen. Dann kannst du, mach das, wohin du gehst, denke aber daran, dass du zu Gott gehörst, dass du ein Kind Gottes bist. Und dann sei vergnügt. Und spring von mir aus vom Flugzeug raus mit dem Fallschirm am Rücken. Kein Problem. Solange das nicht das ist, was du brauchst, um dein Bedürfnis zu stillen. Denn das möchte Gott machen. Sonst wird's zum Götzen, zum Gottersatz. Und das kann, dagegen ist eben Gott. Weil er weiß, wie schlecht das für uns ist. Er möchte dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers geben, zu trinken umsonst. Hier auf Erden schon und dann in Ewigkeit, wenn uns alles klar ist, wenn alles offen ist, wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht anschauen können. Diese Zeit jetzt leben wir noch im Glauben. Die Dinge, die wir tun, sehen wir nicht oft, aber sie bringen uns trotzdem Frieden. Und Gott möchte uns diesen Frieden schenken.